Herzlich willkommen zu Heikes Stadtgeflüster, dem Podcast aus dem Herzen Frankens von und mit Heike Stiegler.
Tja, heute bin ich mal wieder unterwegs mit dem Stadtgeflüster, diesmal nicht am Dutzenteich, sondern am Tiergarten-Naturplatz. Ein super schöner Platz bei traumhaftem Wetter. Und bei mir ist die Doris Ritter. Hallo Doris.
Hallo Heike. Freut mich.
Ja, mich auch. Vor allen Dingen bin ich auf dich gekommen über dein Instagram-Profil.
Ja.
Und bei Happy Nürnberg Tours bin ich da ein bisschen hellhörig geworden. Und da wollte ich jetzt mal wissen, was genau dahinter steckt.
Was genau Happy Nürnberg Tours genau. Also ich mache jetzt Happy Nürnberg Tours seit ungefähr einem Jahr eigentlich erst. Bin Stadtführerin seit 15 oder 16 Jahren, müsst ihr jetzt tatsächlich nachrechnen. Und vor einem Jahr ist dann so die Zeit gekommen, oder vor anderthalb Jahren, als ich mir gedacht habe, jetzt muss mal wieder was Neues passieren. Wenn man so eine Zeit lang immer das Gleiche macht und es ähnelt sich ja doch so ein bisschen, sucht man sich neue Nischen. Und nachdem ich einfach gern in der Stadt bin, ich bin ja so die Stadtmaus, habe ich mir gedacht, ich möchte schon irgendwas machen, was mit der Stadt zu tun hat. Aber ich wusste immer nicht so richtig was. Ich war so ein bisschen auf der Suche und irgendwann bin ich dann so auf die Kaffee- und Kuchenschiene gekommen, weil ich finde immer, dass Kaffee trinken was unglaublich Entspannendes ist.
Absolut, das tun wir ja jetzt auch.
Genau, also ich finde Kaffee trinken, das hat fast was Meditatives, das ist schön. Und es gibt viele tolle Cafés in Nürnberg, gibt viele tolle Konditoreien, macht immer wieder was Neues auf. Und dann habe ich mir gedacht, in dem Bereich möchte ich irgendwas machen. Und dann ist das so langsam gewachsen. Dann haben wir einen Namen gebraucht für das Kind, für das neue Baby. Und dann habe ich das eigentlich zusammen mit meinem Mann so ein bisschen entwickelt. Happy Nürnberg Tours. Ich finde, das hört sich irgendwie fröhlich an.
Genau.
Das hört sich fröhlich an, so als ob man schöne Zeit in der Stadt verbringt. Und genau das soll es eigentlich sein. Die schöne Zeit in der eigenen Stadt.
Das stelle ich mir auch so vor. Jetzt nur eine kleine Zwischenanmerkung.
Ja.
Wir haben es uns jetzt gegönnt mit dem Tiergärtner Torplatz. Es ist aber gegenüber eine Baustelle und es kann sein, dass es ein bisschen stört. Ich versuche es jetzt einfach trotzdem mal.
Genau.
Also wenn es scheppert, ich werde noch ein bisschen versuchen, am Ton zu schrauben. Normal sollten die Mikros das eigentlich packen, aber eigentlich ist mir dieses authentische
Hintergrund
wichtig.
Geräusche, genau. Gehört zur Stadt, ne?
Genau,
sind die Stadtgeräusche.
Also zurück zu den Happy Nürnberg Tours. Was genau muss ich mir jetzt vorstellen? Wie sieht so eine Happy Tour aus?
Also eine Happy Nürnberg Tour ist quasi im Prinzip schon eine Stadtführung. Mhm. Ich nenne es inzwischen fast Stadterlebnis mit kulinarischen Einlagen. Das heißt, ich überlege mir eine Tour und mit was ich begonnen habe, das war die Happy Kaffeeklatsch-Tour. Mhm. Das heißt, ich überlege mir, wo fangen wir an, was erzähle ich und wo gibt es dann halt so diese kleinen kulinarischen Highlights. Ein Stückchen Kuchen, es gibt eine Kuchenprobe hier und es gibt eine Kuchenprobe dort. Es gibt je nach Jahreszeit einen Sekt, es gibt einen Kaffee, es gibt Schokoladentrüffel. Und das Schöne ist eigentlich, finde ich inzwischen bei mir, dass ich zu diesen vielen Kaffeebesitzern, Ladenbesitzern und so weiter eine so ein bisschen eine persönliche Beziehung entwickelt habe. Das heißt, wenn ich mit meiner Gruppe da ankomme, dann ist es inzwischen was sehr Persönliches. Und ich glaube, das merkt auch die Gruppe. Das heißt, wir bewegen uns so durch die Stadt mit Geschichte, mit Kultur, was man so am Weg sehen, wird erklärt. Man kann aber zwischendrin so ein bisschen reden, das gehört ja auch dazu. Und man kriegt immer so kleine, feine Sachen in wirklich netten Läden und Cafés.
Das heißt, es ist nicht nur ein einziger Laden, jetzt, den ihr besucht und da muss ich jetzt dann hin, sondern so überall mal so ein
genau, so Häppchen und ein Schlückchen, häppchenweise Stadtgeschichte, könnte man das vielleicht auch nennen. Genau. Und es soll auch nicht nur das Essen im Vordergrund stehen, also man setzt sich jetzt nicht groß in ein Restaurant, sondern es ist schon das Gehen, das Bewegen. Was ich auch immer versuche, ist eigentlich das Stadtgefühl zu vermitteln. Mhm. Wo hat ein neuer Laden aufgemacht? Ich schaue immer, dass ich die Leute wieder kennenlerne, die den Laden aufgemacht haben oder ein Café und versuche den Leuten halt auch die eigene Stadt zu vermitteln, weil ich festgestellt habe, dass viele Nürnberger sich in ihrer Stadt überhaupt nicht auskennen.
Stimmt.
Die Nürnberger machen es nämlich, Heike, du wusstest nicht, wo das Wanderer ist.
Stimmt, nicht vom Namen her,
du musst
her,
bei mir Führung machen. Viele Leute, die bewegen sich eigentlich wie die Touristen zwischen Bahnhof, Hauptmarkt und Burg. Und sobald es ein bisschen neben raus geht, kennen die sich nicht mehr aus. Ich habe wirklich Nürnberger, die sagen, in der Ecke war ich noch nie. Oder ich bin immer hier vorbeigelaufen und bin noch nie reingegangen. Und es tut sich einfach viel in der Stadt. Und es ist, Nürnberg ist eine tolle Stadt geworden, vor allem in den letzten 10 Jahren. Hat sich so viel getan, gerade in dieser Gastroszene. Sind so kreative Menschen jetzt hier, die was aufmachen. Das begeistert mich. Und ich finde es schön, wenn man weiß, dass sich in der eigenen Stadt was tut. Und ich finde es auch schön, oder man macht es Spaß, das den Nürnbergern zu zeigen. Finde ich echt schön.
Absolut.
Also, das ist wirklich so ein Erlebnis inzwischen. Für viele ist das ein richtiges Erlebnis, weil sie auch die Leute eben in den Läden so ein bisschen kennenlernen.
Sehr spannend. Also eins ist sicher, ich werde auf jeden Fall eine deiner Touren nächstes Mal
machen,
weil ich das genau erlebe.
Freue ich mich drauf. Und dann lernst auch du mal die Stadt kennen.
Genau. Gut, ich habe jetzt in den letzten Jahren ein paar viele Fremde hier gehabt, gerade aus dem europäischen Ausland. Und denen wollte ich die Stadt zeigen. Denn was mich bei der Stadt immer so, nicht bei der Stadt, was mich bei den Gästen immer so ärgert fast, ist, die kommen und sagen, wo ist das Reichsparteitagsgelände und wo ist der Saal 600? Das will ich sehen.
Das stimmt.
Und ich habe dann Stereotypen darauf gesagt, zeige ich euch.
Ja.
Vorher aber müsst ihr in die Altstadt.
Ja, genau so mache ich das auch. Mhm. Ja.
Also, so
wenn bei mir jetzt, und ich habe auch viele amerikanische Gäste, weil ich in so einem Reiseführer drin stehe, Rick Steves heißt der, die wollen fast immer, gerade die Amerikaner, Reichsparteitagsgelände, World War II. Und ich sage auch immer, erst die Stadt oder umgekehrt, aber die Stadt müssen wir unbedingt mitmachen.
Genau.
Die wissen überhaupt nicht, was Nürnberg alles zu bieten hat. Das wissen die nicht.
Genau.
Übrigens auch manche Nürnberger wissen das nicht, aber auch viele Gäste. Und weißt du, was meine Lieblingsfrage eigentlich ist?
Nein.
Das mache ich immer am Anfang und selbst Leute aus dem, würde ich mal sagen, aus Bayern, aus Süddeutschland, wissen das nicht, wie viele Einwohner hat Nürnberg eigentlich? Und die Frage, die ist echt toll, die skelettiert das Ganze so ein bisschen, finde ich immer, weil viele mit 180.000 womöglich anfangen. Und dann, wenn man sagt 530.000, dann sind die echt eigentlich manchmal sprachlos, weil man steht hier in der Innenstadt, es sieht alles noch so ein bisschen kleinteilig aus, mit so Gässchen. Es gibt ja ganz wenig Fachwerkhäuser, aber irgendwie sieht man die dann doch. Und die wundern sich, dass das eine Großstadt sein soll. Aber dann haben wir den Flughafen, dann haben wir hier, sind wir unter den 15 größten Messeplätzen in Europa, dann haben wir den Hafen. Also man kann ja aufzählen, noch und nöcher. Aber Nürnberg hat sich eben in der Innenstadt dieses Kleine bewahrt. Und ich finde den Mix zwischen neu, inzwischen neu und alt, finde ich einfach toll.
Finde ich auch, ja. Und meine tollste Tour war eben mal in so einem Zusammenhang, dass wir erst die Altstadt gemacht haben, dann Reichsparteitagsgelände, Nachtwächtertour, finde ich auch immer ganz toll. Und dann eben nochmal alle in den Bus gesetzt haben und haben dann die Region mit den ganzen innovativen Firmen.
Das also ist so, natürlich auch toll.
Herzogenaurach, Bamberg, Erlangen, Fürth, alles nochmal durchgemacht. Und da fielen viele Kinnladen ziemlich auf den Boden runter.
Ich finde auch, das erzähle ich auch oft, was wir außenrum an Potenzial haben, was für Firmen da sitzen. Ne? Mhm. Egal, ob das Adidas, Schaeffler oder Playmobil ist, das kennen sie ja dann auch. Mhm. Also was das eigentlich für eine Region ist, das ist wirklich genial. Also wie gesagt, man könnte Superlative noch und nöcher aufzählen. Und das vorzustellen, das macht Spaß. Mhm. Und jetzt bei mir halt auch einfach so dieses, was sich in der Stadt tut.
Das sieht ja lecker aus.
Ja, ne?
Da läuft jetzt gerade eine Frau vorbei mit einem richtig tollen Drink.
Das ist, was könnte das sein?
Ich kann es nicht
mal erraten. Gehen da mal rein und fragen, was das ist. Das könnte was mit...
Das checken wir nachher nochmal ab.
Das checken wir dann nochmal ab.
Vielleicht schaffen wir ein Foto zu machen.
Genau.
Wie du auf die Happy Nürnberg Tours gekommen bist, hast du schon erzählt. Wie war denn die Bereitschaft oder wie hast du das organisiert, dass die Läden mitmachen, diese Gastronomie mitmacht, so denn so? Die werden am Anfang wahrscheinlich schon auch skeptisch gewesen sein.
Also jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich bin da einfach so reingestolpert. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich ihn am besten gehen? Und ich habe niemand gekannt. Ich habe wirklich niemand gekannt. Ich habe mir ganz schnell zur Webseite zusammengebastelt. Ich habe das dann in 4 Wochen habe ich alles aus dem Boden gestampft.
Toll.
Ich habe nur noch gearbeitet, in meinem Kopf hat ständig gearbeitet. Und Visitenkarten und die Webseite und Flyer und alles schnell gemacht, so ein bisschen Selfmade-mäßig. Und dann bin ich losgegangen, habe mich überall vorgestellt. Hallo, ich heiße Doris Ritter. Inzwischen bin ich mit alle per Du. Aber das war so die erste Zeit. So ein bisschen vorgestellt, was ich will. Na ja, gut. Und im Endeffekt haben schon alle mitgemacht. Aber ich glaube, die wussten am Anfang auch nicht, was sie erwartet. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe irgendwie mit so einem guten Händchen habe ich mal die richtigen ausgesucht. Und es klappt inzwischen toll. Also es ist wirklich schön. Wir werden überall so ein bisschen willkommen geheißen. Und es ist immer gute Stimmung. Und ich habe noch nie mit jemandem eine schlechte Erfahrung, darum geht es gar nicht, aber dass die was vergessen haben, dass die meinen Termin vergessen haben, dass irgendwas ganz daneben, habe ich noch nie erlebt. Also es klappt eigentlich immer gut. Und das ist wichtig für die Stimmung. Also wenn ich mit meiner Gruppe irgendwo hinkomme, dann ist ganz wichtig, dass die Gäste das Gefühl haben, sie werden willkommen geheißen von jemandem, am besten halt von der Chefin hier, und ein bisschen begrüßt und die erzählt auch so ein paar Worte. Und das hat sich ganz, ganz gut entwickelt. Und ich hab einfach angefangen. Ich bin einfach hin und habe gesagt, was ich für eine Idee habe und was ich will. Und es hat gut geklappt. Ja, und es wird jetzt noch immer so ein bisschen ausgebaut.
Wollte jetzt gerade fragen, bleibst du bei den Altbewährten oder kommt immer was Neues
dazu? Wenn was Neues in Nürnberg ist, versuche ich immer sofort, das mit reinzunehmen. Jetzt hat ja zum Beispiel hier unten Sandy Bell aufgemacht. Mhm. Kennst du das mit den Cake Pops?
Waren auch schon bei mir im Podcast. Ja.
Genau, versuche ich immer sofort mit reinzunehmen. Oder das Tafelzier. Mhm. Das ist ja der Jens Brockerhof.
Stimmt,
vom El Paradiso. Genau, eine geniale Patisserie, hat genau gefehlt. War ich auch direkt drin, Dienstag aufgemacht. Wir waren am Samstag dort. Also ich versuche immer sofort auch halt dort zu sein, wo was Neues ist. Ist für mich wichtig. Und meine Gäste sehen halt auch, oder sagen wir mal so, die kommen dann einmal dorthin, weil viele haben einfach keine Zeit, sich das anzuschauen. Und bei so einer Tour haben sie mal die Gelegenheit, auch wirklich genau sowas dann kennenzulernen. Also es ist mir schon Anliegen, dass ich auch immer schaue, was ist neu. Oder ich probiere selber Sachen aus, die schon länger gibt. Das ist auch für mich manchmal eine Überraschung. Also ich bin immer so ein bisschen am Gucken.
Wählst du dann themenbezogen aus, so je nachdem, wie die Stadtführung ist, oder eigentlich eher, wie es auf dem Weg liegt?
Es kommt auf die Gruppe an, sagen wir es mal so. Die Gruppen haben unterschiedliche Budgets. Mhm. Ich frage auch manchmal, was habt ihr für Budget? Mhm. Also was können wir uns so ein bisschen ausgeben? Und dann, wie alt die sind, wie alt die Teilnehmer sind, wobei die sind eigentlich meistens so, aufs Alter kommt es gar nicht so an, aber ich mache dann halt vielleicht mit wirklich älteren Publikum nicht so die ganz anstrengende Tour. Aber letztendlich ist eigentlich die Gruppe entscheidend. Und es muss ein schöner Weg sein. Mhm. Also es ist wichtig, dass der Weg schön ist.
Was heißt schön?
Schön heißt, dass man was Schönes sieht, dass man einen schönen Standort hat, dass man nicht an so ganz verkehrsreichen Straßen entlang geht, dass es nicht so laut ist, dass die Stimmung gut ist. Mhm. Genau, also das ist immer wichtig.
Du machst dann sehr individuelle Führungen für individuelle Gruppen, also
genau.
Nicht so Standardprogramm?
Nee, eigentlich nie, außer mein Kaffeeklatsch, wobei der auch nicht Standard ist. Ich mache im Winter einen anderen als im Sommer, mache ich die Lebkuchentour. Von Oktober bis Dezember heißt es Happy Lebkuchentour und dann gibt es alles Mögliche mit Lebkuchen oder mit Wintersachen, mit Winterbier, mit, was hat es gehabt, Weihnachtsbier und so weiter. Also ich versuche immer so Weihnachtsstimmung reinzukriegen. Ich variiere auch die Touren, aber letztendlich sind die bei mir gebucht werden, die privat gebuchten, versuche ich immer so ein bisschen individuell aufzuziehen. Es macht mir Spaß, das für so eine Gruppe so ein bisschen zu überlegen, wo könnten die hinwollen, was macht mir mal wieder Spaß. Es ist immer so eine Kreation.
Wie lange dauert so eine Tour?
So 2,5 Stunden.
Ah ja,
circa 2,5 Stunden, genau.
Und die Tageszeit ist auch unabhängig oder...
Die Touren hängen auch von der Tageszeit ab, sogar ziemlich massiv. Also wenn jemand Samstagvormittag kommt, kann man was anders machen als Samstagnachmittag oder Donnerstagabend, weil manche Läden zu sind, in manchen Läden ist dann zu viel los. Mhm. Ich muss einmal schauen. Ich arbeite ja mit den Läden zusammen. Mhm. Das heißt, ich will nicht gerade dann mit meiner Gruppe kommen, wenn die Stoßzeit haben.
Klar.
Also ich suche schon immer so ein bisschen, dass das muss für alle passen. Wir sind ja meine Partner. Und da muss ich mal überlegen, wie passt es denen und wie passt es zu meiner Gruppe. Also es ist immer ganz unterschiedlich. Winter, Sommer, das ist sehr unterschiedlich, genau. Also es muss immer so ein bisschen schauen, dass es für alle passt.
Was machst du, wenn individuelle Anfragen kommen, also Einzelpersonen, die mitmachen wollen?
Einzelpersonen, die müssten dann bei meinem Kaffeeklatsch mitmachen. Mhm. Oder versuche ich mal eine Brunch-Tour. Happy Brunch-Tour. Zweimal habe ich jetzt eine angesetzt, Samstagvormittag. Und ich finde Samstagvormittag in der Stadt ist echt toll. Eine schöne Stimmung, ist ruhig. Ich mache es von 10 bis 12:30, es ist ruhig, alle sind gelassen, jeder hat noch Zeit. Nirgends ist hektisch, auch im Sommer, wenn es warm ist, ist es noch kühl. Da will ich jetzt eigentlich versuchen, diese Brandstour so ein bisschen zu etablieren. Ich weiß noch nicht, ob es funktioniert, aber da kann man zum Beispiel auch mitgehen. Es gibt einen Kaffeeklatsch am Samstagnachmittag, ich habe ein paar Termine am Freitagnachmittag und diese Brandstour am Samstagvormittag. Und dabei bleibt es jetzt und dann individuell gebuchte, die sind natürlich noch ein bisschen anders aufgestellt. Aber Einzelbesucher, wie gesagt, das sind die.
Ah ja.
Mit den Terminen.
Jetzt warst du heute früh mit Kindern unterwegs,
genau.
Hast du mir erzählt.
Ja.
Was machst du mit denen?
Mit denen mache ich die Oscar-Führung.
Ah,
zu
ja,
diesem
stimmt.
Kinderbuch Oscar und das Geheimnis der verschwundenen Kinder. Mhm. Genau, das ist so ein Junge, der ist so 10 und der macht eine Zeitreise nach Nürnberg, lernt den Albrecht Dürer kennen, 4-mal macht er die Zeitreise und löst quasi so Kriminalfälle.
Ah.
Genau, verschwundene Kinder, Kinderbande. Geheimnisvolle Volk, da geht es ein bisschen um Zigeuner, also kommt bei Kindern total gut an.
Also da gibt es nichts zum Essen, sondern...
Nein, da gibt es nichts zu essen.
Keine Kulinarik. Und die Kinder müssen dann selber irgendwelche Kriminalfälle lösen?
Prinzip ist es so, die haben das Buch in der Schule gelesen.
Ah ja. Mhm.
Das sind meistens Viertklässler, die haben ja so ein bisschen Zeit am Ende. Die lesen das Buch und dann lernen sie quasi die Schauplätze kennen von dem Buch.
Mhm.
Also... Das heißt, das Heilige Geistspital, manchmal gehen wir bis zum Dürerhaus hoch, aber in erster Linie geht es tatsächlich ums Heilige Geistspital, Marktplatz, Lochgefängnisse außen, Sebalduskirche, einfach so ein bisschen die Altstadt, wo die Geschichte spielt, weil viele Schauplätze gibt es ja eben noch, die in dem Buch erwähnt werden. Also da geht es so ein bisschen eigentlich darum, die Stadt kennenzulernen.
Also das ist die Voraussetzung, dass Sie das Buch gelesen haben vorher?
Ja, macht mehr Spaß, weil dann kann man das ein bisschen verorten. Ne? Dann lesen die was über ein bestimmtes Gebäude und dann sehen sie es.
Mhm.
Das gibt es ja noch. Und das ist eigentlich so ein bisschen so dieser Effekt, der dann bei der Führung halt da ist.
Und die dauert auch 2,5 Stunden?
Nee, das ist zu lang für Kinder. Eben. So anderthalb, das ist gut.
Wie groß sind denn die Gruppen?
Das sind immer Schulklassen.
Also gut, bei
genau.
den Kindern dann...
Genau, und meine, diese Kaffeeklatschtouren,
ja.
Das sind 12, 13, mehr sind es nicht.
Schön.
Ja, das, sonst passen wir auch nicht mehr rein überall.
Mhm.
Ja, das sind immer kleine Gruppen. Und was bei den Führungen schon auch noch dazu kommt, finde ich immer, das sind ja dann Einzelbesucher, Zweiergruppen, Dreiergruppen.
Mhm.
Und ich versuche immer so ein bisschen eine Gruppe draus zu machen.
Mhm.
Und es ist auch so, dass man immer so ein bisschen natürlich ins Quatschen kommt, weil es sind ja nur 12.
Ja.
Und dann bleibt man hier mal stehen und trinkt dort was. Und das entwickelt sich schon auch so in der Gruppe. Meistens so ein bisschen gruppenübergreifend, so ein Gespräch. Und das finde ich immer schön.
Ja. Die Gruppenbuchungen, also wenn ich dann unter der Woche habe, hast du da auch ein Limit an Teilnehmern? Oder ist es?
Also ich finde es eigentlich, also wenn ich jetzt eine kulinarische habe, dann sollten es schon auch so 12 bis 15 sein. Es gibt auch Möglichkeiten für größere Gruppen.
Mhm.
Dann kann man woanders hingehen. Es gibt unterschiedlich. Und wenn es eine ganz normale, klassische Stadtführung ist, dann sind es so 20 bis 25 das Maximum. Aber für die, sagen wir mal, für so kulinarische sind kleinere Gruppen schöner. Ja, weil man dann also in die kleineren Läden auch noch reinkommt.
Jetzt erzähl mir doch bitte noch mal was zu deinem Bäcker.
Ich
bin schon klassisch angesiedelt.
Ja, also eigentlich komme ich aus der Betriebswirtschaft. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke, habe das studiert, habe dann bei Quelle gearbeitet. Ja, in der Warenwirtschaft, genau. Siehst du mal, ne?
Ja.
Genau, Kolleginnen. Und habe dann halt die Kinder gekriegt, 3 Stück. Habe dann aufgehört, ganz zu arbeiten. Und dann habe ich das erfahren mit den Stadtführungen und habe mal gedacht, das wäre eigentlich was für mich. Weil ich das dann besser steuern kann. Ich kann das einfach so ein bisschen einteilen, kann es mit den Ferien abstimmen. Ich hatte niemanden für die Kinder und dann, je älter die Kinder halt geworden sind, desto mehr habe ich das ausgebaut. Dann zuerst mit dem Kinderbuch. Eine Zeit lang habe ich auch im Germanischen gearbeitet. Und dann ist eben das dazugekommen. Und das macht mir jetzt eigentlich fast am meisten Spaß. Da habe ich jetzt auch noch mit so vielen Leuten kennengelernt, das ist unglaublich. Also das haben sich so viele Netzwerke aufgetan.
Super.
Und Verbindungen, wie dich zum Beispiel. Oder halt auch diese Unternehmerinnen. Das ist jetzt wieder ein ganz neues Feld, das ich ziemlich spannend finde. Also für mich persönlich eine unglaubliche Erweiterung nochmal von meinem Wirkkreis sozusagen. Und auch die ganze Social-Media-Geschichte, die kommt ja auch noch dazu.
Ja.
Finde ich auch schön, ja. Und übrigens, ich habe jetzt auf meinem Instagram-Account auch nur Nürnberg. Also weil die meisten haben ja so ein bisschen gemischt und ich habe mich eigentlich ganz bewusst dazu entschlossen, das ist nur Nürnberg, genau. Genau. Und so wächst man halt wieder mit der Stadt irgendwie zusammen, finde ich. Ne?
Genau.
Ich habe das, also ist immer noch so, die Stadt
oder
macht das zusammen.
Muss man sagen, genau.
Also die Kongress- und Tourismuszentrale im Prinzip macht das zusammen mit unserem Verein. Also die bilden aus und die Ausbildung dauert, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber so 1,5 bis 2 Jahre.
Oh,
also
so
ist, das ist kein durchgehender Kurs, weil die meisten sind ja berufstätig oder irgendwie anderweitig noch engagiert. Und dann hat man eben pro Woche, bilde ich mir ein, so 1 bis 2 Fortbildungen, kostet auch inzwischen was und dann macht man eine Prüfung. Und dann wird man eben von der Stadt, also von der Kongress- und Tourismuszentrale auch vermittelt.
Mhm.
Also wenn man diesen Abschluss hat, dann wird man von denen vermittelt.
Mhm.
Genau. Und, aber wie gesagt, man ist im Endeffekt Freiberufler und macht dann halt, eigentlich haben alle Stadtführer verschiedene Standbeine.
Ah ja, gut.
Genau.
Jetzt stelle ich mir die Ausbildung zum Stadtführer ein bisschen von meiner Sicht aus gruselig vor.
Warum?
Ich denke da mit Grauen an meine Geschichtsunterricht in der Schule.
Das ist was anderes.
Jahreszahlen und
das
muss man alles lernen. Und
ja, man muss es echt lernen.
Aber wenn ich mir das anhöre, interessiert mich die Jahreszahl ehrlich gesagt nicht. Mich interessiert halt die Geschichte dazu.
Genau. Ne? Also das ist es. Man muss die Zahlen am Anfang lernen. Man muss es. Und die hat eigentlich jeder im Hinterkopf. Ohne geht es nicht. Sonst kann man es nicht einordnen. Aber letztendlich muss man ohne arbeiten.
Mhm.
Du musst sie wissen, um einfach einordnen zu können. Aber besser ist es immer, in Zusammenhängen zu erzählen.
Mhm.
Oder in Vergleichen oder in Verhältnissen.
Mhm.
Und das bleibt im Kopf hängen. Und ich habe viele Gruppen, die sagen wir von vornherein, aber bitte ohne Zahlen. Das ist wirklich
kann
so. Ich aber, nicht ohne, oder aber nicht mit diesen vielen Zahlen, die könnte sich eh niemand merken.
Mhm.
Aber das mache ich eigentlich sowieso nie.
Mhm.
Man muss einmal eine Zahl reinbringen, um was aufzuhängen.
Ja.
Dass man sieht, also gut, das Gebäude ist, man muss ja nicht sagen 1796, sagt man halt Ende 18. Jahrhundert.
Mhm.
Und dann muss man es vielleicht mit irgendwas vergleichen, was in der gleichen Zeit entstanden ist. Oder ein Thema aus der Zeit. Das bleibt viel mehr im Kopf hängen.
Ja.
Vor allem muss man es dosieren.
Mhm.
Man darf nicht so viel erzählen, merkt sich niemand.
Ja.
Und dass alle Leute alles wieder vergessen, kommt uns natürlich entgegen.
Okay, dann kommen sie öfter.
Genau,
also das
heißt mal am Rand. Nee, man muss wirklich, man darf die Leute nicht erschlagen mit Zahlen. Das macht niemand Spaß, weil letztendlich die zu mir kommen, das sind keine Geschichtsprofessoren, für die ich eine Weiterbildung machen muss, da gehen sie woanders hin, da kommen sie nicht zu mir.
Mhm.
Wer zu mir kommt, will eine schöne Zeit erleben.
Mhm.
Der will ein Stück Urlaub in der Stadt haben.
Mhm.
Der will schon was mitnehmen. Und am besten sind immer die Aha-Erlebnisse. Das sind so Sachen, an denen die Leute immer vorbeilaufen, die sie aber entweder nicht sehen oder wo sie immer nicht wussten, wie sie das einordnen sollen.
Mhm.
Sowas mache ich am liebsten, was erklären.
Ja.
Zum Beispiel gerne das Ehekarussell hinten am Weißen Turm. Da fange ich ganz oft an, weil übrigens habe ich viele Junggesellinnen, die sind dann alle schon ein bisschen älter, also das sind jetzt noch die ganz Jungen mit den Bauchläden. Das sind meistens so Mädels zwischen 25 und 35, die eben auch zusammen eine schöne Zeit verbringen wollen. Mit denen fange ich oft am E-Karussell an und erkläre das denen, die Geschichte dahinter. Was das überhaupt soll, das Karussell, warum das entstanden ist und was die einzelnen Wagen sind, dass das auf dem Gedicht vom Hans Sachs basiert, was der für eine Idee hatte, der Hans Sachs, was er ausdrücken wollte und wie der Bildhauer, der Jürgen Weber, das umgesetzt hat, zum Beispiel. Und dann sagen die, hey, ich bin da so oft an dem Brunnen vorbeigelaufen, aber ich habe das noch nie verstanden, was das soll.
Ja.
Und das finde ich immer gut. Oder mal einen Straßennamen im Vorbeigehen erklären. Oder auch einmal hier drüben diesen Dürrehase, in Anführungszeichen, das ist ja nicht der Dürrehase, den wir hier sehen. Das ist ja ein ganz anderes Kunstwerk. Der Künstler heißt Jürgen Görz, ist von 1983 ist das erst entstanden. Einfach mal so ein bisschen was erklären, wie gesagt, was man immer sieht, aber nie verstanden hat.
Aber
das finde ich gut.
Ist ja wirklich bei jedem als Dürrehase, auch bei den Nürnbergern im Kopf.
Aber das ist eigentlich nicht der Dürrehase. Ich meine, der hat es verglichen, der hat quasi zwei Hasen verglichen. Muss man sich so vorstellen. Der Dürrehase ist 1502 entstanden.
Mhm.
Das war das erste Hasenporträt in der Kunstgeschichte. Das heißt, vorher hat sich niemand für Natur interessiert. Der Albrecht Dürer war der Erste, der Natur wirklich ganz wirklichkeitsgetreu aufs Papier bringen wollte. War eine experimentelle Kunst, könnte man auch sagen. Und der Jürgen Görz hier drüben, der hat quasi auch experimentiert. Der hat auch ein Hasenporträt hergestellt, aber eines aus der Neuzeit.
Mhm.
Und nachdem Hasen das jetzt viel schwerer haben als vor 500 Jahren, hat er quasi den Hasen als gequälte Kreatur dargestellt, die jetzt aber nur indirekt was mit dem Dürer zu tun hat. Das ist eine Gegenüberstellung.
Ah ja, und warum meint dann jeder, dass es ein Dürerhase ist?
Also, gute Frage. Das werden viele sagen, das wird falsch verkauft. Und genau die gleiche Geschichte gibt es ja am schönen Brunnen. Weil die Nürnberger sind der festen Überzeugung, dass es einen Ring für die Nürnberger gibt und einen für die Touristen.
Das erzähle ich eben.
Das stimmt auch nicht. Genau, man muss auch manchmal was richtig stellen, weil der richtige Ring, ja, genau. Naja, ist ja nicht so schlimm. Aber der goldene Ring ist der richtige, sagen wir mal, Wunschring, um den sich die Legenden ranken.
Aber der ist doch nicht ohne Naht, der goldene.
Der ursprüngliche war wohl irgendwie ohne Naht. Der ist auch zusammen mit dem Gitter geschmiedet worden, wahrscheinlich im 16. Jahrhundert. Um den ranken sich die Geschichten. Und der auf der anderen Seite, der schwarze Ring, den weiß man genau, wer den hergestellt hat. Der ist ungefähr vor 100 Jahren in das Gitter gekommen, und zwar ohne Auftrag. Von dem Schmied, der das Gitter renoviert hat.
Ah, ja.
Ich sage immer, wo man sich was wünscht, ist jedem selber überlassen. Aber der ältere ist der Kupfer, also goldene, der Messingring. Und der neuere ist der schwarze Ring. Weiß man genau, von also wem und wann. Genau, aber wie gesagt, welchen man sich als Wunschring, sagen wir mal, hernimmt, ist ja wurscht. Aber so gehört's. Also es gibt jetzt im Prinzip nicht einen für die Touristen und einen für die Nürnberger.
Das heißt, ich muss jetzt doch wirklich wieder alle an den Touristen führen.
Ja, genau.
Wie blöd.
Ja.
Na gut.
Mal schauen. Aber man kann ja trotzdem sagen, wünschen kann man sich auch am Schwarzen was, ja, auf jeden Fall.
Aber dann geht's nicht in Erfüllung, ne?
Naja, doch. Das ist zum Beispiel der Storch oben drüber, wenn sich zum Beispiel jemand viele Kinder wünscht. Das ist in der Nähe vom Storch, also der schwarze Ring. Von daher, man muss sich einfach Geschichte ausdenken, dann klappt immer alles.
Okay, dann bleibe ich
mit
vielleicht
guten Geschichten, genau. Funktioniert fast alles.
Ja. So, jetzt fangen Sie wieder das Sägen an. Ja, ich finde es irgendwie spannend, wenn es kreative Ideen für Stadtführungen gibt. Also als Kind hat mich meine Mutter auch immer durch Stadtführungen geschleppt, und dann war so halt der Klassiker mit den vielen Jahreszahlen und Museen, und das fand ich so gar nicht lustig.
Und ich muss sagen, also ich glaube, eigentlich will das auch niemand mehr. Mhm. Niemand will mehr Stadtführung, die quasi von Punkt zu Punkt geht, so dass eben nur quasi das Wichtigste erzählt wird, dass Jahreszahlen quasi so ein bisschen abgearbeitet werden, dass man zum nächsten Punkt geht. Das will niemand mehr. Mhm. Und wenn ich mal die Gruppen anschaue, die quasi noch auf die Methode geführt werden, wird man das Gefühl, die Leute langweilen sich auch so ein bisschen. Weil sie werden ein bisschen vollgestopft mit Informationen und Zahlen, und es bleibt wenig hängen. Mhm. Das heißt, sobald ich was Kreatives drin habe, und es gibt ja andere Gruppen, die machen eine Kostümführung, es gibt Gruppen, die überlegen sich ein Theaterstück dazu. Mhm. Und gerade die Kulinarik, die spielt mir das ein bisschen in die Hände. Mhm. Weil ein bisschen einen kleinen Schluck Sekt, ein Tesla Espresso, ein Schokoladentrüffel, das muss nichts Großes sein. Mhm. Aber die Unterbrechungen, die sind wahnsinnig wichtig.
Ja, um die Spannung, was kommt als Nächstes?
Ja, was kommt als Nächstes?
Diese Überraschung,
auch wo gehen wir jetzt
nicht
hin?
Was alles gibt,
nee, das ist wirklich, ich verrate es nie, auch wenn jemand bei mir eine Buchung macht, sage ich, lassen Sie sich überraschen. Es macht viel mehr Spaß. Ich suche gute Sachen aus. Aber diese Überraschung, wow, wo gehen wir als Nächstes hin, die macht den Leuten am allermeisten Spaß. Was hören wir jetzt wieder und wo machen wir die Station? Und das zusammen, finde ich, macht es eigentlich aus, eben dieses schöne Stadterlebnis in einem tollen Erlebnisraum. Ich habe eine Freundin von mir, wenn ich manchmal was poste, sagt sie immer, hey, du hast einen tollen Arbeitsplatz.
Ja, habe ich mir jetzt im Augenblick auch gedacht.
Und Nürnberg ist schon auch ein wenig eine Wohlfühlstadt, muss ich schon sagen, weil es halt wirklich schöne Ecken gibt, die auch noch so was Heimeliges an sich haben. Aber ich finde eben einfach so, dass dieses Bratwurst- und Lebkuchen-Image, das bröckelt schon ein bisschen. Und man muss es auch bröckeln lassen.
Aber das darf auch trotzdem ein bisschen sein.
Ja, finde ich auch. Also das ist die Tradition. Mhm. Und wie gesagt, ich mache ja auch die Lebkuchentour, weil es ein schönes, einfach ein tolles Produkt ist. Das gehört dazu. Aber ich finde, dass die Kruste schon gehörig bröckelt. Ich finde eigentlich, dass sie weg ist.
Ich kenne jetzt auch mittlerweile ganz viele Leute, die daran arbeiten.
Ja,
jeder auf seine Weise. Und
natürlich, und in Nürnberg tut sich so viel. Ne? Schaut ihr die Webweek jetzt wieder an, schaut ihr den ganzen Social-Media-Bereich an, die ganze Gastroszene. Das sind so tolle Leute, die wirklich tolle Lokalitäten eröffnet haben. Und das ist unglaublich kreativ. Nürnberg ist eine moderne Stadt geworden, finde ich. Man muss natürlich auch sich ein wenig informieren und ein bisschen mitmachen, aber dann stellt man das schon ziemlich schnell fest.
Wir kommen jetzt so richtig ins Schwärmen.
Ja,
wir genau. Schwärmen jetzt auch gleich noch weiter, aber vorher schließen wir die Aufnahme
okay.
ab.
Okay. Genau, den genau. So, klingen ja. langsam die Ohren. Genau. Ne?
Vielen Dank, Doris. Ja, in diesem Sinn wünsche ich euch noch eine gute Zeit und bis bald.
Ja, tschüss. Tschüss und danke auch Heike.
Sehr gerne.